Hallo, wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Episode von Logistics People Talk, dem offiziellen Rhenus-Podcast für alle Logistikfans. Heute machen wir für Sie klar Schiff in Sachen alternative Antriebe in der Binnenschifffahrt. Es begrüßen Sie Ihre Hosts
Gwen Dünner
und Andrea Goretzky.
Nirgends ist der Klimawandel so stark zu spüren wie auf den Binnenwasserstraßen. Jahrhundertniedrigwasserjahre reihen sich aneinander und Hungersteine aus dem Mittelalter kommen jüngst wieder zum Vorschein. Für die Binnenschifffahrt ist dies nicht erst seit letztem Jahr eine zu lösende Ernstlage. Dazu kommt der oft geäußerte Vorwurf, dass die Binnenschiffe zu laut, zu dreckig und zu altbacken sind. Ein Vorwurf, den wir hier deutlich dementieren. Doch während alle Verkehrsträger im Wettrennen um die innovativste Idee für alternative Antriebe ringen, sind die Laufzeiten eines Binnenschiffes durchaus etwas länger. So fährt ein Schiff auf Rhein, Elbe oder Donau nicht etwa 5 bis 10 Jahre, sondern auch gern mal ein halbes oder gar ganzes Jahrhundert. Trotzdem ist die Branche aufgewacht und arbeitet an neuen Konzepten. Welche genau? Dafür haben wir uns heute Verstärkung aus der traditionsreichsten Einheit innerhalb der Rhenus geholt. Denn mit der Binnenschifffahrt hat es schließlich bei uns angefangen. Unsere Gäste sind heute Dirk Gemmer, Geschäftsführer der Rhenus Transport, und Herbert Berger, Geschäftsführer der Rhenus Schiffsmanagement. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, ich darf mich auch recht herzlich bedanken, dass wir von Ihnen die Einladung bekommen haben. Wir freuen uns da riesig drüber und wir hoffen, dass wir hier natürlich diesen Podcast nutzen können, uns hier ein wenig der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Ja, den schließe ich mich an und möchte gleich hier einen ersten Eindruck, der hier wohl entstanden ist, zurückweisen. Die Binnenschifffahrt ist nicht laut. Die Binnenschifffahrt ist der Verkehrsträger, der über grüne Landschaften ruhig dahin schwimmt.
Sehr schön, ein tolles Bild direkt zum Einstieg. Ja, wollen wir doch mal ins Thema starten. Herr Gemmer, wir wollen erst mal mit den Gerüchten und falschen Vorwürfen aufräumen. Wie nachhaltig ist denn die Binnenschifffahrt eigentlich gegenüber den anderen Verkehrsträgern wie Bahn und Lkw? Und wie gehen Sie mit dem Thema Niedrigwasser um?
Ja, das sind ja zwei Fragen, die wenig miteinander zu tun haben. Fangen wir mit der Nachhaltigkeit an. Also es gibt viele Statistiken und da ist es immer sehr schwierig, genaue Zahlen rauszukristallisieren. Wenn wir von der reinen CO2-Betrachtung ausgehen, dann ist die Binnenschifffahrt knapp hinter der Eisenbahn, wobei wir auch hier sagen müssen, ob denn die Zahlen immer alle so stimmen, gerade bei der Eisenbahn, denn da wird oftmals so getan, als wenn nur der grüne Strom fließt, beziehungsweise ein Kohlemix ist. Man vergisst gerne dabei, dass die letzte Meile oft per Dieseltraktion, aber auch in der Streckenfahrt oft Dieseltraktionen eingesetzt werden. So kommen wir eigentlich ganz gut weg und liegen nach Lkw und vor der Bahn rein offiziell auf Platz 2. Nun reden ja heute alle nur vom CO2. Die Umweltverträglichkeit geht ja auch in die Richtung Stickoxide, NOx und was nicht alles. Und da, glaube ich, sind wir auf Tonnenkilometer gerechnet immer noch ganz stark führend. Auch wenn da die Statistik der Bahn wesentlich mehr Vorteile zuschreibt. Aber ich will da gar nicht in den Wettbewerb zu anderen Verkehrsträgern treten. Ich glaube, mit 0,01 Partikel sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Und das, was vor kurzem so durch die Fernsehsender gelaufen ist, mit dreckigen Kirchenorgeln in Düsseldorf oder geschlossenen Autotunneln auch in Düsseldorf, kann ich nur weit zurückweisen. Mhm. Kommen wir jetzt zu dem Thema Niedrigwasser. Ja, ein Phänomen, was uns tatsächlich immer wieder häufiger erwischt. Zurückblickend war ich vor ein paar Jahren auch so weit und habe immer wieder mal vom Jahrhundert Niedrigwasser gesprochen. Da hat uns die Realität eingeholt, da hat die Realität uns tatsächlich eines Besseren belehrt. Die Phasen des Niedrigwassers sind kürzer auftretend. Wenn wir jetzt überlegen, wie können wir dem Kunden trotzdem vernünftige Leistung anbieten? Wie gehen wir damit um als Binnenschifffahrt? So planen und setzen wir um, zum Beispiel neue Schiffdesigns, wo wir tatsächlich flachgängige Schiffe haben. Aber das ist noch ein langer Weg, bis so eine Flotte von europaweit 8000 Schiffen erstmal umgerüstet ist. Das werden wir so schnell nicht hinbekommen. Aber wir haben natürlich als Rhenus auch ein unvorstellbares Netz an Ports, die wir da immer wieder gerne zur Lagerhaltung und für Zwischenlösungen mit anbieten. Das setzen wir teilweise schon um bei Kunden hier gerade am Niederrhein. Aber auch, wenn ich rein aufwärts gehe und nehme so die Region Mannheim, auch da sind wir ja vertreten und mit denen arbeiten wir, mit den Kollegen arbeiten wir auch ganz intensiv zusammen, um zumindestens, wenn wir es absehen können, dass wieder eine Niedrigwasserwelle auf uns zurollt. Beziehungsweise ist jetzt ein falscher Ausdruck. Also wenn wieder eine Niedrigwasserwelle bevorsteht, dann wollen wir da natürlich sofort in puncto Lagerhaltung und mit den anderen Verkehrsträgern, die die Rhenus zu bieten hat, eine klare, sichere Transportkette aufbauen.
Zu dem Thema Niedrigwasser noch kurzer Eintrag. Wir sprechen ja in der Binnenschifffahrt von Niedrigwasser eigentlich, wenn ein Binnenschiff gemäß dem Pegelstand sein Schiff abladen muss, um das Ziel zu erreichen. Es gibt natürlich extrem niedrige Wasserstände, wie wir sie 2018 hatten, wie wir sie letztes Jahr hatten, wo man in Kaub, wo man bei 27 beziehungsweise 30 Zentimeter lagen, man kann dann einen Meter draufrechnen, um die Abladetiefe zu bestimmen. Das war aber nur an einzelnen Tagen. 2018 hatte mir eine längere Phase von Niedrigwasser. Da kann man von 6 bis 7 Monaten reden, wo wir gemäß Pegelstand abladen mussten. Und das ist für uns ein Niedrigwasser an sich. Für die Zukunft gesehen muss man davon ausgehen, dass diese Phasen von Niedrigwasser jedes Jahr zunehmen werden. In welcher Länge, in welcher Dauer oder welcher Länge. Das ist dann ungewiss, das ist wetterabhängig. Heute regnet, prima für uns.
Und um da nochmal einzuhaken beim Kollegen Berger. Ja, der Klimawandel macht sich bemerkbar. Die Gletscher, die als ständiger Wasserspeicher und Wasserzulauf den Rhein einigermaßen von den Abladungen her akzeptabel gehalten hat, die brechen weg und wir entwickeln uns tatsächlich immer mehr zu einem Regenfluss. Das kennen wir schon auf der Elbe. Jetzt hat es uns beim Rhein also auch erwischt. Und auch wenn wir heute rausgucken, da haben wir ordentliche Wasserstände. Aber wenn ich dann zum Beispiel zurückgehe auf die andere Seite der Alpen, wo der Gardasee gerade halb gefüllt ist, in Frankreich stöhnt man über Trockenheit, kann ich mir nicht vorstellen, dass uns das dies Jahr nicht wieder erreicht. Und da müssen wir halt dann nochmal die ganzen Konzepte innerhalb der Rhenus überdenken und entsprechend anpassen.
Frau, kommt eine Frage an Sie beide zur Vorwarnung schon mal. Unser Thema heute sind ja die alternativen Antriebe. Im Lkw-Bereich haben die Elektroantriebe die Nase vorn. Wie sieht es aber in der Binnenschifffahrt aus? Welche Antriebsarten werden hier getestet oder haben sich vielleicht auch schon bewiesen?
Die Binnenschifffahrt hat eigentlich heute immer noch Maschinen aufgrund der Langlebigkeit, die teilweise 40, 50 Jahre alt sind. Da müssen wir auf jeden Fall was dran tun. Das geht so nicht weiter. Wenn wir heute von modernen Maschinen, wie sie teilweise auch noch letztes Jahr vom Gesetzgeber gefördert wurden, von ZKR 2 sprechen, so entspricht das ja letztendlich der Stufe 2, die wir vom Lkw her kennen oder von der Autofahrt her kennen. Und der Lkw ist mittlerweile schon bei Stufe 6. Daran kann man erkennen, dass wir auf jeden Fall uns da weiterentwickeln müssen. Das wollen wir tun. Und jetzt wird's ja gleich ganz technisch, deswegen gebe ich rüber zu unserem Kollegen. Ich bin ja nur der Kaufmann, der das alles bezahlen muss. Aber da sind wir jetzt seit längerer Zeit dran. Wir haben neue Gesetzgebung aus der EU, das heißt NMNR-Regelung, die besagt, dass wir also ganz, ganz eng gefasst sind mit den ganzen Abgaswerten. Und da muss ich dann sagen, das ist schon eine wirklich neue Technik, weil wir natürlich da auch mit Abgasfiltern arbeiten. Und ansonsten geht die Technik mittlerweile auf jeden Fall zu einem E-Antrieb. Aber jetzt gebe ich weiter an den Kollegen, weil jetzt wird's technisch, da halte ich mich jetzt erstmal raus.
1937 wurde das erste Binnenschiff mit einem Dieselmotor ausgerüstet. Das ist jetzt 86 Jahre her und derzeit hat sich natürlich der Motor an sich viel effizienter entwickelt. Und in der Binnenschifffahrt hatte man auch 2003 die erste Emissionsstufe, wo man also die Emissionen NOx und CO2 und die Partikelmasse reduzieren musste. Die zweite Stufe kam 2007 mit der Stufe 2 und dann 2022 sind wir dann übergegangen auf die Stufe 5. Wenn also jetzt ein Binnenschiffsmotor oder ein Hilfsmotor ausgetauscht werden muss, gilt die Stufe 5. wie der Herr Gemmer schon ausgeführt hat, gibt es aber auch schon Weiterentwicklungen zur Stufe 6. Auch marinisierte Lkw-Motoren haben in der Binnenschifffahrt mittlerweile Anwendung gefunden, sodass wir also hier einen Stand haben, der vergleichbar mit dem Straßenverkehr ist. Und insofern hat sich eben in diesen Jahren, vor allem in den letzten Jahren, sehr viel getan. Wenn man über alternative Antriebsarten spricht, muss auch genannt werden, dass auch Gasmotoren in der Binnenschifffahrt Einzug gefunden haben. Die werden mit LNG betrieben und erste Schiffe sind 2017 hier in Fahrt gegangen. LNG-Motoren haben sich in der Binnenschifffahrt so nicht durchsetzen können, weil das Bunkernetz fehlt und zum anderen eben auch die Umrüstung oder beziehungsweise Ausrüstung der Schiffe mit dieser Technologie sehr teuer ist und auch die Unterhaltung ist nicht gerade günstig.
Herr Gemmer, nun haben wir ja innerhalb der Rhenus so einige Pilotprojekte, was alternative Antriebe angeht. Mir hat da ein Vöglein gezwitschert, dass Sie auch was planen. Erzählen Sie doch mal.
Ja, wir planen. Wir planen auf mehreren oder an mehreren Fronten. Und eins haben wir uns zum Ziel gesetzt, natürlich die Rhenus-DNA, die wir alle in uns tragen, umweltfreundlicher zu werden, klimaneutral zu werden, dahingehend umzusetzen, dass wir in bestehenden Schiffsraum wirklich neue Maschinen reinsetzen, diese Stage-5-Motoren mit Abgastechnik. Da haben wir im letzten Jahr sehr, sehr viel Geld ausgegeben. 4 Schiffe entsprechen mittlerweile schon diesem Standard. Und wir sind natürlich dabei, zusammen mit unserer Schwester Contago gerade 3 neue Schiffe zu bauen, wobei zugegebenermaßen 1 Schiff befindet sich noch in der Ausschreibung, also 2 Schiffe sind schon im Bau. Und da haben wir schon das neue Schiffsdesign eruieren lassen in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg und dem DSD, also der Schifffahrtsversuchsanstalt, sind da in der Lage, schon mal 20 Zentimeter, wenn es gut geht, auch 25 Zentimeter mehr Tiefgang gewonnen zu haben. Und hier wird alles reingebaut, was es an modernster Technik gibt. Das heißt, wir haben dort E-Antrieb, wir haben dort marinisierte Lkw-Motoren. Hört sich so einfach an, ist aber gar nicht so einfach, weil der Lkw-Motor an sich, der hat ja eine Zulassung, darf aber mit dieser Zulassung nicht auf Schiffen eingebaut werden, weil da gibt's wieder besondere Gesetzesregelungen. Da gibt's aber Partner, die haben da wirklich viel Zeit, Energie und auch Know-how reingesteckt, um so einen Motor halt marinisiert fertigzustellen. Wir arbeiten teilweise mit Brennstoffzellen, wir arbeiten mit Batteriepacks. Aber auch hier muss ich sagen, gebe ich gerne an den Kollegen weiter. Kollege Berger war sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt, an der Entwicklung. Aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als wir das erste Mal vor 3 Jahren zusammensaßen und so nach dem Motto arbeiteten, auf dem Bodensee fahren die Schiffe ja auch mit Batterieantrieb. Warum kriegen wir das eigentlich nicht hin? Und daraus, glaube ich, ist nach langen Diskussionen und nach sehr, sehr intensiven, ja, man muss sagen, Herr Berger, auch Streitereien, die wir so teilweise intern haben zwischen Kaufleuten und Technikern, ich glaube, was ganz, ganz Tolles rausgekommen.
Ja, also die Projektierung von diesen Schiffen hat mehrere Jahre gedauert. Mindestens 5 Jahre sind wir da dran. Was können wir modernes, effizientes umsetzen? 3 Schlagworte waren da Grundlage. Einmal das Niedrigwasser, was ja eben schon angesprochen wurde. Wie üblich die Energieeffizienz, also wo können wir irgendwo noch mehr Kraftstoff einsparen, wie bei den Mitbewerbern. Und letztendlich auch durch das aktuelle Thema Klimawandel, die Emissionsreduzierung. Und Niedrigwasser geeignet sind diese Schiffe. Wir können also mit diesen Fahrzeugen bis zu einem minimalen Tiefgang 1,20 Meter fahren. Das wurde erreicht durch geringere Materialstärken. Die Deckshöhe wurde optimiert. Die Querverbände wurden in den Laderaum eingebracht, um die Stabilität zu erhöhen. Und es wurde auf Ballastzellen verzichtet. Insofern kommen wir hier auf ein Kaskogewicht, was nicht üblich ist in der Binnenschifffahrt. Die Energieeffizienz konnte man durch den Klapptunnel umsetzen, der ja auch in der Vergangenheit erstmalig bei der Rhenus zum Einsatz kam und eben, wie eben schon öfters gesagt, auch effizientere Motoren, die jetzt auch hier zur Anwendung kommen. Die Emissionsreduzierung findet natürlich letztendlich einmal durch das Abgasnachbehandlungssystem statt und wie bei den beiden Fahrzeugen Rhenus Mannheim und Rhenus Ludwigshafen eben die Anwendung von einer Wasserstoff, die die Energie für die Brennstoffzelle herstellt.
Darf ich noch mal einhaken?
Ja, klar, gerne.
Energieeffizienz ist ja immer so ein ganz großes Wort. Ich möchte das mal so an der Praxis festmachen. Wir wollen ja mit den Schiffen, beziehungsweise die Schwester Contago möchte ja mit den Schiffen zwischen Rotterdam und Mannheim fahren. Und da liegen ja tatsächlich berechnete Zahlen vor, die auch mit der Realität einigermaßen übereinstimmen. Mhm. Zumindest können wir das bei dem konventionellen Schiffsraum sagen. Und wir brauchen für so einen Umlauf ungefähr 16.000 Liter Diesel. Das ist ja schon mal eine Menge. Kann sich so ein Autofahrer, der so seine 5 Liter pro 100 Kilometer braucht, gar nicht wirklich vorstellen. So, und wie bekannt ist, rüsten wir ein Schiff erstmal um auf dieselelektrischen Antrieb mit dem Batteriepack und das zweite Schiff bekommt die Brennstoffzelle. Aber damit man mal was versteht über diese moderne Motorentechnik, sind wir in der Lage, 5.000 bis 6.000 Liter in einem Umlauf zu sparen. Das heißt, pro Umlauf sind das ungefähr 30% weniger an Kraftstoff, ja, nur für den dieselelektrischen. Und wenn wir das mit der Brennstoffzelle dann nochmal weiterrechnen, da werden wir nur noch 2.500 Liter Diesel brauchen, was 84% weniger ist. Und da muss man schon sagen, das sind alleine bei dem konventionellen Neubau, ich nenne ihn mal so, rund 30 Tonnen CO2 pro Umlauf weniger.
Wahnsinn, ja, das ist schon eine Menge.
Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Gleichzeitig kommt man nicht umhin zu denken, okay, 3 neue Schiffe, aber die Rhenus-Flotte ist ja deutlich größer und insgesamt hört man nicht oft etwas über solche Neubauprojekte. Aber Herr Berger, warum sind Neubauten oder Umbauten bzw. Erneuerungen von Binnenschiffen so selten?
Ja, jedes Schiff ist im Grunde ein Unikat. Bei der Planung von neuen Schiffen sind aufgrund des Einsatzgebietes der Leistungsbedarf, also hier Strecke oder Kanal, wo wir das Schiff zum Einsatz kommen, die Streckenbedingungen, welche Größen sind dabei zu beachten, Länge, Breite, Tiefgang und nicht zuletzt der Fixpunkt von jedem Fahrzeug, damit er auch durch die Brücke kommt. Und insofern ist jedes Schiff im Grunde mehr oder weniger Unikat und es wird also eigentlich nicht in Serie gebaut. Das gibt einfach das Einsatzgebiet und die Frachtlage dann so nicht her. So auch hier, diese Schiffe, wo hier drüber gesprochen wurde die ganze Zeit, die wurden speziell für den Rhein konzipiert. Das heißt, wir haben also Strom auf den Rhein, den wir entgegenfahren müssen. Dann brauchen wir eben große Leistung. Wir wollen natürlich bei kleinem Wasser große Verbände, das heißt Breiten von 22,90 Meter, 193 Meter Länge wollen wir von Rotterdam nach Wörth bewegen. Da brauchen wir ganz viel Leistung und das alles ist dabei zu berücksichtigen. Und die Flexibilität sollte hier natürlich auch oder spielt hier eine große Rolle. Und deswegen finden eigentlich recht wenig Neubauten statt, auch der Tatsache geschuldet, dass ein Binnenschiff nun mal 50 Jahre hält. Und insofern spielt dann eher der Umbau eine Rolle. Also ein Binnenschiff, was 50 Jahre alt ist, hat ganz, ganz selten nur noch den ersten Motor drin. Das ist eigentlich eine Technologie, die so nach der Hälfte der in den Jahren gekommenen Binnenschiffe dann ersetzt wird. Ein alter Motor wird eben durch einen aktuellen, effizienten Motor ersetzt und fängt dann wieder an, die zweite Phase seines Lebens quasi dann zu durchfahren.
Und wenn ich einhaken darf, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über Millioneninvestitionen, die auf genau solche Laufzeiten, wie der Kollege es gerade von sich gegeben hat, auch ausgerichtet sind. Es geht da ohne weiteres mal ganz schnell in einen zweistelligen Millionenbetrag ein.
So, und jüngst haben wir eben ab 2022 die Stufe 5 erreicht. Das heißt also, auf den Binnenschiffen dürfen nur noch Motoren ersetzt werden, wenn sie denn zu ersetzen sind, durch Stufe 5 Motoren. Das sind in der Regel Motoren mit einer Abgasnachbehandlung und insofern werden wir auch hier die Emissionen und Schadstoffe deutlich reduzieren. Das dauert natürlich, weil auch ein Schiffsmotor sehr langlebig ist.
Sie beide haben jetzt gerade schon einige neue Techniken erwähnt, die in solche Schiffe verbaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch auch veränderte Anforderungen an die Sicherheit ergeben. Ich denke jetzt hier wieder an brennende Lithium-Ionen-Batterien oder explodierende Wasserstofftanks. Sind solche Bilder realistisch oder übertreibe ich da?
Nein, realistisch. Kommen wir mal zur Realität. Also ich habe noch nicht gehört, dass ein Wasserstofftank explodiert. Da kenne ich mich leider nicht mit aus.
Im Film und Fernsehen geht das.
Ja, im Film und Fernsehen geht das.
Hindenburg.
Ich glaube, Batterien sind sicherer als ihr Ruf. Natürlich sieht man da immer die tollen Videos auf den YouTube-Kanälen. Aber ich glaube, wir sind da ganz sicher, weil wir durchlaufen ja ein ganz, ganz starkes Prozedere, Genehmigungsprozedere, dass wir da wirklich gut und sicher aufgestellt werden. Auch da muss ich wieder an den Techniker überleiten. Aber eins kann ich sagen, der Batterieraum ist entsprechend dafür ausgerichtet, selbst wenn was passiert, dass es beherrschbar bleibt. Okay. Und auch die Wasserstoffcontainer werden so installiert oder auch aufgebaut, dass wir da auch nicht zu befürchten haben. Aber hier muss ich, wie gesagt, an den Kollegen verweisen. Der hat sich da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, erstens ist uns die Besatzung lieb und teuer und zweitens ist uns die Umwelt lieb und teuer und da wollen wir sowas erstmal gar nicht erleben.
Ja, die Unfallzahlen sprechen eigentlich für die Binnenschifffahrt. Wir haben so gut wie gar keine Unfälle, wenn Kollisionen, aber nicht wegen Ausfall von Motoren oder Maschinen, die dann zu einem Notfall oder einer Havarie geführt hätten. Gemäß den Bauvorschriften ist es ja immer noch üblich, Motoren einzusetzen mit einem Flammpunkt über 55 Grad, deswegen auch hier schon ein geringes Risiko. Das ist also immer noch das Übliche und das ist der Kraftstoff Diesel. Wir kennen seit 2017 eben auch LNG in der Binnenschifffahrt. Das ist LNG hat einen Flammpunkt unter 55 Grad. Hier gibt es Sondervorschriften, hier gibt es die Maßnahme, dass eine Risikobewertung stattfinden muss, um die Zulassung zu erreichen. Das ist Bedingung und bei diesen Risikobewertungen, die mit der Klassifikationsgesellschaft zusammen durchgeführt werden, werden alle Risiken bedacht, beispielsweise, dass nichts passiert beim Durchfahren einer Brücke, wenn jemand eine Zigarette runterschmeißen sollte, die noch klimmt oder was auch immer, dass die Tanks und die Technik so verbaut ist, dass bei einer Havarie nicht direkt eine Ursache sein kann, dass sowas explodiert, was nicht der Fall gewesen ist. Neu hinzugekommen, und damit müssen wir uns auch auseinandersetzen, ist die Sonderzulassung. Oder wir sagen, wir müssen eine Empfehlung erwirken für das Betreiben von Wasserstoff auf diesen neuen Schiffen. Das ist Neuland in der Binnenschifffahrt. Es gibt ganz, ganz wenige Projekte. Ein Projekt hat die Renos und hier wurden die ersten Unterlagen eingereicht. Wir mussten auch hier eine Risikobewertung machen. Das wurde jetzt durchgeführt, auch wieder mit der Klassifikationsgesellschaft. Und nun ist die Zulassungsbehörde, die ZKR in Straßburg, maßgeblich uns die Genehmigung zu erteilen, dass wir auch Wasserstoff an Bord von unseren Schiffen lagern und benutzen dürfen, um die Brennstoffzelle damit zu versorgen und Energie zu erzeugen.
Und dieser Vorgang dauert ungefähr ein Jahr. Daran kann man erkennen, dass da nichts dem Zufall überlassen wird. Deswegen gehen wir da ganz beruhigt in die Zukunft.
Und das ist auch nicht ganz ohne. Das hat auch mit erheblichen Kosten zu tun. Die ganze Zulassung von dieser Empfehlung bewegt sich in einen nicht unerheblichen sechsstelligen Betrag.
Das ist Wahnsinn. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass natürlich auch mal von der Brücke so eine Zigarette runterfallen kann. Also normalerweise, wenn man über Schiffshavarien nachdenkt, denkt man darüber nach, dass das Schiff selber irgendwelche Schäden oder eine Fehlfunktion hat. Aber klar, natürlich, das ist ja auch im öffentlichen Raum unterwegs. War mir bisher noch nicht so klar.
Uns war das bekannt, jetzt nicht nur wegen der Sicherheit.
Das ist gut so.
Nein, nicht nur wegen der Sicherheit, aber wir haben natürlich auch Produkte, die wir gedeckt fahren müssen, damit keine Verunreinigungen von oben kommen.
Ja,
also die Gefahr von den Brücken oder, ach, was weiß ich woher, die ist doch immer wieder gegeben.
Nee, macht auf jeden Fall Sinn. Okay, nun haben wir jetzt einige Antriebsarten schon durchgesprochen. LNG, Elektromotor, Wasserstoff. In den letzten Jahren ist also viel passiert, was alternative Antriebe angeht. Aber wo geht's dann als nächstes hin? Also wo sehen Sie die Zukunft der alternativen Antriebe in der Binnenschifffahrt? Gibt's noch was anderes? Gibt's noch was Neues?
Also ich glaube, dass wir erstmal davon ausgehen können, dass wir, wenn wir von Antrieben sprechen, über den Elektroantrieb sprechen. Denn wir müssen ja immer unterscheiden. Jeder spricht von LNG und von anderen Antriebsarten, aber eigentlich wird es der Elektromotor sein, dem dann aber auch egal ist, wo er den Strom herzieht. Jetzt können wir technisch natürlich noch richtig in die Tiefe gehen. Ich nicht, bin ja nur der Kaufmann, aber der Kollege. Natürlich werden wir irgendwann vielleicht auch Einspritzer bekommen, die direkt Methan oder was auch immer reinbekommen. Also wir richten unsere Flotte zurzeit bei Neubau auf Elektroantrieb auf mit den Stage 5 Motoren, wenn sie denn umgerüstet werden bzw. renoviert werden. Und ansonsten gehen wir eigentlich ja zurzeit auf diese Wasserstoffthematik, auch ohne zu wissen, ob das die Zukunft ist. Wir wissen selber, es wird demnächst sehr, sehr viel Wasserstoff benötigt. Ich weiß nicht, ob da noch was abfällt für die Binnenschifffahrt, dann müssen wir umrüsten. Für uns war wichtig, wir müssen etwas tun, und zwar nach dem Stand, den wir hatten vor einem Jahr. Man darf ja nicht vergessen, da gibt es auch eine gewisse Vorlaufzeit. Und wir können, sollte sich Wasserstoff durchsetzen, natürlich immer wieder unsere Gensets, das heißt die Stromerzeuger, austauschen durch neue Brennstoffzellen. Und wenn es das nicht ist, wenn es nicht der Wasserstoff ist, der sich durchsetzen wird, so haben wir aber auf jeden Fall modernste Lkw-Motoren drin. Und da ist die Entwicklung halt rasant, da geht die wesentlich weiter, sodass wir dann uns da auch wieder anschließen können, um die Maschinen halt betreiben zu können. Aber jetzt wird's dann wieder so technisch, dass ich gerne, ich hoffe, ich habe Ihnen da nicht den Wind aus den Segeln genommen, Herr Berger, an Sie übergebe.
Nein, auf keinen Fall. Ich darf das noch ergänzen. In der Binnenschifffahrt ist es eigentlich immer noch üblich, dass 99% aller europäischen Binnenschiffe immer noch der klassische Verbrennungsmotor direkt an den Propellerwelle angeschlossen ist und die Propellerwelle quasi antreibt. Und das ist der Unterschied, den Herr Gemmer herausgestellt hat. Wir gehen dazu über, und das haben wir in der Vergangenheit schon getan an einzelnen Schiffen, dass wir diesen Verbrennungsmotor durch einen E-Motor auf der Propellerwelle ersetzen, um künftig eben unabhängig zu sein, wer die Energie für diesen E-Motor liefert. Das kann ein effizienter Dieselmotor sein, das kann ein Verbrennungsmotor, der mit Wasserstoff betrieben wird, sein oder mit Methanol oder mit Ammoniak betrieben wird. Dann muss man nur den Motor austauschen, aber der Antrieb müssen wir nicht mehr anpacken. Und das spart natürlich erhebliche Entwicklungskosten und Umrüstungskosten, insofern man hier flexibler auf alle Gegebenheiten reagieren kann. Ich stimme den Herrn Gemmer zu, ob sich auch Wasserstoff in der Binnenschifffahrt durchsetzen wird. Das muss man im Moment noch abwarten. Ja, er ist geeignet aufgrund der möglichen Leistungserzielung, die Leistung in der Binnenschifffahrt zu liefern oder was so ein Binnenschiff benötigt, zu liefern. Und deswegen muss man sehen, wo das hinläuft. Und von der Größe sind wir ja skalierbar bei den Brennstoffzellen. Je nach Leistung, was ein Binnenschiff benötigt, können wir hier auch nachrüsten. Und das wird die Zukunft zeigen. Und das wird auch wesentlich an dem Preis von den einzelnen Energieträgern abhängen.
Um dann nochmal Ihre Eingangsfrage oder eine Frage von vorhin aufzugreifen, warum tut sich so wenig bei der Modernisierung von Schiffsraum? Wenn Sie sich das jetzt mal alles so anhören, was da alles passieren muss, und wir reden über alten Schiffsraum, die früher damit glücklich und zufrieden waren, wenn sie einen Dieselmotor drin hatten, dann brauchen die jetzt einen Dieselmotor, die brauchen eine Abgasanlage, die brauchen einen Tank für AdBlue. Und oftmals ist der Platz in diesen Schiffen gar nicht vorhanden, um das alles reinzusetzen. Und deswegen gehen wir immer davon aus, dass wir noch über viele Jahre in der Branche, nicht wir als Renos, wir wollen da wirklich schon was tun. Wir haben auch die Kraft zu sagen, wir bauen um und ändern auch das Schiffsdesign so, dass wir das alles unterkriegen. Aber die Branche an sich wird, glaube ich, noch lange auf Diesel fahren. Und da wird es dann ganz wenige Vorreiter geben. Aber Sie wissen alle, unser Markt ist partikuliergetrieben. Was heißt das? Er ist eigentlich von Kleinstunternehmen überflutet. Und das ist eigentlich auch gut so. Das hat sich bewährt im kaufmännischen Sinne. Aber da geht natürlich oft auch die Luft aus, wenn da Millionenbeträge angepackt werden sollen. Und es gibt Fördertöpfe, ja, die greifen wir teilweise auch an. Leider haben wir sie zweimal nicht bekommen, deswegen geht diese Umrüstung komplett zu unseren Lasten. Der Weg dahin ist auch sehr schwierig, also auch für den einen oder anderen kleinen Privatunternehmer kaum umzusetzen. Und da kann ich nur über diesen Podcast jetzt einfach auch an die entsprechenden Stellen an der Regierung appellieren, die Töpfe zu erhöhen und den Weg dahin wesentlich leichter zu machen. Wenn man überlegt, dass wir also tatsächlich mit speziellen Kanzleien und einer Technikabteilung von drei Mann, wir haben mehr in der Technik, aber sich drei Mann und Juristen davon sich beschäftigt haben, nur Förderanträge zu schreiben, ja, dann kann man sich vorstellen, wie es einem kleinen Privatunternehmer geht, der mit seiner Frau an Bord ist. Und das ist halt noch die Masse in der ganzen Binnenschifffahrt, in den Niederlanden und auch bei uns, ja, und auch in Belgien.
Umso wichtiger dann mit dem Vorsatz weiterzumachen, probieren geht über studieren.
Wir probieren nicht, um das mal ganz klar zu machen. Wir haben auch keine Pilotprojekte, sondern wir gehen in die Richtung, dass wir unsere Einheiten, und das machen wir ja auch schon beim LKW, tatsächlich einsetzen, tatsächlich in den harten Ablauf, in den harten Tagesablauf einsetzen. Und probieren wir so mal, wir gucken mal, nehmen mal ein Forschungsschiff, gibt's ja auch schon, Elektra heißt das, fährt oben in Berlin. Das ist probieren, aber fast auch nur staatlich gefördert, sondern wir haben wirklich das Know-how zusammengetragen, um anschließend ein tolles, fertiges, neues Schiff einsetzen zu können. Und wir müssen dazu sagen, die Einzelteile dieses Schiffes, das ist auch kein Hexenwerk. Das große Thema ist ja das Zusammenspiel der Komponenten. Wir haben also Dieselaggregate drin, die wir eigentlich gar nicht nutzen wollen. Wir haben eine Brennstoffzelle drin und wir haben Batterien drin. Und das ist neu, das ist tatsächlich jetzt der Versuch, den wir fahren, obwohl wir da auch ziemlich sicher sind, dass es funktioniert. Wie können diese drei Komponenten aufeinander abgestimmt werden, auch elektronisch, dass das alles funktioniert? Ja, wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist bei den Dieselaggregaten, dass die entgegen der alten Technik immer wieder auf dem optimalen Drehzahlbereich fahren. Das heißt, wenn ich mehr Power brauche, springt einfach eine zweite Maschine dazu. Wenn ich zu viel Strom produziere, fahre ich die nicht langsam runter, sondern es geht in die Batterie rein, so lange, bis die Batterie so viel Strom gespeichert hat, dass wieder ein Aggregat rausgehen kann. Das ist unerforscht, aber die Einzelteile, glaube ich, Herr Berger, berichtigen Sie mich, die sind soweit Stand der Technik, das funktioniert nur beim Management. Da gebe ich jetzt mal an den Kollegen rüber.
Ja, das ist schon richtig gesagt, Herr Gemmer. Und auf eine Technologie, die wir auch noch mit verbaut haben, haben wir bisher noch gar nicht so drüber gesprochen. Bei diesen Schiffen, die jetzt im Bau sind und nächstes Jahr in Fahrt gehen, werden natürlich alle Betriebsdaten ständig erfasst. Das heißt, wir können den aktuellen Stand abrufen, den Jetzt-Stand. Wir können aber auch die gesammelten Daten zusammenführen, um daraus dann zu lernen, wie kann der Schiffsführer noch effizienter sein Fahrzeug führen? Ist die Geschwindigkeit denn optimal für den ganzen Verbrauch? Das heißt also, wir nutzen die Betriebsdaten, um noch effizienter Schiffe einzusetzen, auch künftig zu konzipieren, weil mit diesen Schiffen hören wir nicht auf zu bauen, sondern es ist im Grunde wie bei einem Computer, wenn der Computer angeschafft ist, eingeschaltet ist und dann fängt die nächste Generation an. Und das Gleiche ist bei uns und dann wird man sehen, was man umsetzt.
Wir sind super gespannt darauf. Was wir auf jeden Fall aus dieser Podcast-Episode heute mitnehmen, es wird in diesem Jahr schon mal mindestens eine Schiffstaufe bei Rhenus geben.
Ich muss Ihnen da widersprechen.
Zwei.
Nein, auch nicht zwei, sondern es wird wahrscheinlich eine geben, aber erst Anfang des Jahres. Also
kommenden Jahres.
So eine Schiffstaufe ist schon etwas Besonderes, weil so viel ja auch in Deutschland gar nicht mehr gebaut wird. Und unsere heutige Idee ist eigentlich, beide Schiffe gleichzeitig zu taufen. Deswegen kann das wahrscheinlich im ersten Quartal nächsten Jahres passieren.
Gut, dann haben wir jetzt die Kalender aktualisiert. Im nächsten Jahr wird es eine Schiffstaufe geben, eine besonders große, weil es um zwei Schiffe geht. Und nicht, dass wir uns dazu selbst einladen möchten. Aber Herr Gemmer, jetzt, wo Sie Ihre Liebe zu Podcasts entdeckt haben, können wir doch bei der Gelegenheit glatt noch eine Fortsetzung aufnehmen.
Jetzt haben Sie mich ja wieder erwischt. Ich wollte eigentlich Marketing gar nicht zur Schiffstaufe einladen, damit die nicht auf die Idee kommen, noch einen Podcast zu machen.
Sehen Sie, da sind wir Ihnen zuvorgekommen.
Aber solange ich tatkräftige Unterstützung habe von der Technik, nein, immer wieder gerne, passt schon.
Herr Gemmer, Herr Berger, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit einem Status Quo zur nachhaltigen Binnenschifffahrt unsere Gäste waren. Hat Spaß gemacht mit Ihnen beiden.
Ja, auch wir dürfen uns bedanken und wir hoffen, dass viele Kollegen das hören und somit ein Verständnis für die Binnenschifffahrt bekommen. Wir hoffen auch, dass viele Marktbegleiter das hören, um neidisch zu sein. Aber noch lieber ist uns das, wenn die Kunden das hören, um zu wissen, hier tut sich was. Und jeder Kunde sollte wissen, wenn er dann demnächst mit uns fährt, dann kann er auch CO2 sparen.
Ich kann da nichts mehr hinzufügen. Gemmer hat immer die richtigen Worte.
Ja, dann bleibt nur hinzuzufügen, wir treiben das Thema auch intern weiter voran. Sie wissen ja, dass das Thema hier gut aufgehoben ist, dass wir da immer sehr gerne weiter dran arbeiten. Wir sind dann dabei bei der Schiffstaufe. Hast gehört, Andrea? Damit bedanken wir uns auch ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und nicht vergessen, bewerten, teilen und kommentieren Sie Logistics People Talk gerne auf Spotify, Google und Apple Podcasts sowie auf unserem Expertenblog. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit an Bord. Es grüßen Ihre Traumschiffkapitäne
Andrea Goretzky
und Gwen Dünner.